Gemeinde, es freut mich, euch heute zum ersten Mal in diesem neuen Jahr wieder zu sehen und alle, die ich noch nicht persönlich zum neuen Jahr gratulieren durfte, möchte ich das noch nachholen. Ich wünsche euch ein gesegnetes 2021. Es ist schön, wieder mit euch unterwegs zu sein. Und wir als Gemeinde, wie es Urs schon gesagt hat, haben die Jahreslosung aus Psalm 23, Vers 3, wenn man es ganz genau nimmt, ist es der Vers 3b, gezogen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott durch diesen Vers zu uns sprechen möchte. Und wir nehmen uns diesen Psalm 23, 3 heute etwas genauer unter die Lupe. Und ich wünsche mir auch, dass dieser Vers auch bei uns durch das ganze Jahr beständig auch im Gedächtnis bleibt. Und wir als FEG Thusis haben euch da auch eine kleine Hilfestellung. Zum einen haben wir es immer als Jahresvers, der kommt dann noch in der Gemeinde, wo wir ihn aufhängen. Und zum anderen haben wir ihn auf unserer Homepage. Und da habe ich euch ein kleines Bild mitgebracht. Hier sehen wir unsere Homepage und der Jahresvers ist hier gleich eingeblendet in der Dauerschlaufe. Man sieht es jetzt hier nicht so gut. Ich habe ihn noch etwas größer hier, damit ihr das mal seht, wo ihr ihn finden könnt, falls ihr ihn wieder mal vergessen habt oder einfach wieder mal nachschauen möchtet, wie war jetzt der Jahresvers schon wieder? Genau. Ich finde es genial, wenn wir so einen Psalm zusammen auch lesen. Und heute machen wir diese Tiefenbohrung in diesem Psalm 23, Vers 3. Ich habe uns dafür zwei Übersetzungen mitgebracht. Die eine ist meine Lieblingsübersetzung, die Luther 1984, und die andere ist die neue Genfer Übersetzung. Luther übersetzt so: Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und die neue Genfer Übersetzung, ein bisschen frischer und ein bisschen moderner: Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Es tut richtig gut, so einen Vers zu hören. Der Herr möchte uns erfrischen. Ich weiß nicht, wie frisch das ihr momentan seid. Ich habe den Eindruck, wir sind vielleicht noch ein bisschen müde. Das liegt auch daran, dass das Jahr 2020 auch sehr ein ermüdendes Jahr war. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde heute so richtig erfrischt und ermutigt werden. In diesem neuen Jahr, das brauchen wir. Auch als FEG Thusis, wenn wir so am Einschlafen sind, ist doch das eine tolle Möglichkeit und der Herr möchte heute zu uns sprechen. Und ich freue mich darauf. Und wie Jesus auch schon gesagt hat, wir werden uns diesen Vers 3 etwas genauer anschauen. Und er steht in einem tiefen Zusammenhang mit der Bibel. Und um euch das ein bisschen aufzuzeigen, werden wir heute eine Tiefenbohrung machen. Damit ihr der Predigt gut folgen könnt, habe ich die Predigt in drei Punkte unterteilt. Der Herr möchte unsere Seele erfrischen. Der Herr möchte uns im Leben leiten. Und der Herr möchte, dass wir auf dem rechten Weg wandeln. Ein paar einleitende Gedanken dazu. Der Psalm 23. Er wird uns auch als Hirtenpsalm überliefert. Und wenn wir es genau betrachten, ist es eigentlich ein Glaubensbekenntnis, das hier David formuliert. Und der Psalm 23 hat auch eine sehr, sehr wichtige Funktion innerhalb der Bibel, weil er verweist auch ins Neue Testament. Sehr zentral, dieser Psalm 23. Und das hat auch Martin Luther, er ist einer der Reformatoren, erkannt. Denn er hat gesagt, der Psalm 23 ist der Psalm der Psalme. Und die meisten weltweit kennen diesen Psalm. Also weltweit ist er bekannt, zum Teil wird er auswendig gelehrt. Und das ist ein mega, mega Schatz, den wir hier haben. Jetzt vielleicht gleich meine Frage an euch, um euch ein bisschen aufzufrischen. Wie sieht es aus? Kennt ihr denn schon eine Stelle im Neuen Testament, wo dieser Psalm 23 aufgegriffen wird? Wer kann mir da weiterhelfen? Ja, da hinten, Stefan. Yes, und wo steht das? Sehr gut, ja. Ja, da sind wir dem Ganzen schon etwas näher. Ich habe uns nur ein paar Bibelstellen aufgegriffen, um uns das ein bisschen zu zeigen. Dieser biblische Zusammenhang, da haben wir den Psalm 23 in der Mitte. Gehen wir zuerst ins Neue Testament, was du gerade gesagt hast, Stefan. Der gute Hirte, das ganze Kapitel, Johannes 10, kommt es vor, wird es erwähnt. Dann haben wir der große Hirte im Hebräer 13, Vers 10 und der Erzhirte in 1. Petrus 5, Vers 4. David, ja, der kennt sich ja sehr gut aus mit Schafen, weil er war auch Hirte, bevor ihn Gott berufen hat. Und auch im Alten Testament finden wir diese Stellen. Ich habe jetzt nur zwei Stellen mitgebracht, damit es etwas übersichtlicher ist. Psalm 95, Vers 7 und Psalm 100, Vers 3. Und diese Verweise von diesem Psalm 23, von diesem Bild, von dem Hirten und den Schafen, den finden wir schon am Anfang der Bibel. Ganz am Anfang. Das war schon im 1. Mosebuch, war das der Fall, bei 1. Mose 4, Vers 2. Als Abel, er ist eigentlich der erste Hirte gewesen auf dem Feld. Bis ins Neue Testament, ans Ende, in der Offenbarung 7, Vers 17, wo dieses Lamm, Jesus, der Hirte, als Lamm beschrieben wird und seine Herde weiden wird auf diesen herrlichen Auen im Himmel. Das war jetzt nur ein paar einleitende Gedanken, damit ihr ein bisschen seht, wie dieser Psalm 23 verwurzelt ist in der Heiligen Schrift. Und so können wir das auch ein bisschen besser einordnen und auch verstehen, warum Luther das so wichtig war. Und jetzt machen wir diese Tiefenbohrung. Ich möchte euch auch ermutigen, dran zu bleiben, auch wenn es vielleicht etwas theologischer wird, denn wir schauen uns heute auch ein hebräisches Wort an, damit ihr mal versteht, wie komplex das Ganze auch ist. Auch für mich als Prediger ist es nicht immer so einfach, es ist nicht immer alles so klar, wie es in der Bibel steht, sondern die Wörter können sehr, sehr viele Bedeutungen haben und das werden wir heute ein bisschen spüren. Doch gehen wir zum ersten Punkt. Der Herr möchte unsere Seele erfrischen. Ja, wir brauchen diese Frische, diesen neuen Wind immer wieder. Ich denke da an einen Sommertag bei über 35 Grad, wo man vielleicht auch als Familie auf einer Wanderung ist. Die Sonne brennt einem auf den Kopf und da gibt es nichts Schöneres, als wenn man einem Brunnen begegnet mit schönem, kühlen, frischem Wasser. Und so ist dieses Bild, das uns hier David auch malt. Er sagt, Gott ist der gute Hirte, der uns zur Quelle führt. Und Gott kümmert sich um seine Schafe. Er lässt seine Schafe nicht allein. Und er erfrischt sie auch immer wieder. Und das hat auch Jesus getan. Wenn wir ins Neue Testament schauen, eine Geschichte aus Johannes 4, Vers 10, wo Jesus der Samariterin begegnet, wo er sagt, er fragt sie, kannst du mir Wasser geben? Und er sagt, nein, wir sind doch Feinde, wieso fragst du mich überhaupt? Und dann sagt er ihr, wenn du wüsstest, wer vor dir steht, wer dich da bittet, dann würdest du ihn fragen, ob er dir nicht das lebendige Wasser geben kann. Jesus sagt, ich kann das lebendige Wasser geben. Und da werden wir dann auch noch etwas tiefer darauf eingehen. Was ist das lebendige Wasser? Und Jesus sagt auch uns heute im Johannesevangelium 7, Vers 37, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Was für eine Aussage. Jesus kennt die Quelle. des lebendigen Wassers. Das Wasser, das unsere Seele erfrischt. Wir haben ja auch Wasser. Das kommt aus dem Wasserhahn, das erfrischt unseren Körper. Und das ist eine gute Sache. Und das stillt auch unseren Durst. Aber ich muss jeden Tag immer wieder so 2 Liter Wasser trinken, deswegen habe ich da auch immer eine Flasche dabei. Es ist gut, wenn wir Wasser trinken, weil wir brauchen das. Übrigens, unser Körper, das kann unser Arzt bestätigen, besteht als sicher über 80% aus Wasser. Meine Frage an dich heute: Wie erlebst du Erfrischung und Stärkung für deine Seele? Vielleicht hast du dir noch nie wirklich Gedanken über diese Frage gemacht. Wenn wir an Erfrischung denken, dann denken wir vielleicht an eine kühle Cola oder an Eistee. Und vielleicht auch ein kühles, kaltes Bier. Doch das sind Dinge, die nur unseren Körper erfrischen. Aber mit was nähren wir unsere Seele? Wir leben in einer Zeit, in der wir viele Möglichkeiten haben, unsere Seele zu füllen. Sei es mit Nachrichten, mit Zeitungen, mit dem Fernsehen oder Nachrichten aus dem Internet. Doch erfrischt das unsere Seele wirklich? Ich habe das letzte Woche auch wieder festgestellt. Ja, diese vielen Nachrichten, die belasten mich eher, als dass sie mich erfrischen. Ich erlebe es so oft, dass diese Dinge meine Seele belasten. Und das ist ein gutes Beispiel momentan. Ihr wisst es, wir leben in einer Corona-Zeit. Ja, und da gibt es viele Meinungen, da kann man viel lesen und viel hören. Und ich bin ja auch auf Instagram. Und da gibt es ja diese Leute, die da auch viele Leute erreichen. Man nennt diese auch Follower. Und zum Teil haben die eine Reichweite von 100.000 Jugendlichen bis 1 Million. Also 1 Million Jugendliche hören denen zu, was die da erzählen, was sie da debattieren, was die kommentieren. Und zum Teil haben die Leute keine Ahnung, was es überhaupt eigentlich geht, aber sie haben eine Meinung dazu. Und die wird dann auch kommuniziert, wie zum Beispiel in Deutschland ist ja das Lockdown-Thema. Sie sollten zu Hause bleiben, da gibt es so Follower, die sagen, ja, ich muss jetzt raus in den Schnee. Und dann folgen die alle. Dann gehen 10.000 Leute in ihr Auto und machen auch ein Selfie auf dem Berg. Ja, ein super Beispiel. Und da wird es dann schwierig mit den Regeln in Deutschland. Ja, das sind so Dinge, die tun eigentlich nicht gut. Aber wir dürfen wissen, dass wir eine Stärkung erleben dürfen. Gott möchte unsere Stärke sein. Und wenn wir schon Informationen haben wollen, dann wenden wir uns doch an ihn. Er sagt uns ja auch, wenn euch an Weisheit mangelt, dann bittet ihn, dann wird er euch diese Weisheit geben. Und wir müssen auch nicht alles hören. Man muss nicht überall dabei sein, muss nicht jeden Artikel lesen, damit man meint, man ist im Bild. Weil was bringt uns das? Diese vielen Diskussionen, im Endeffekt bringt uns das nicht weiter. Im Gegenteil, die Seelen der Leute wird abgefüllt und sie sind belastet. Doch Jesus sagt, ich möchte eure Stärke sein, ich möchte euch stärken, erneuern. Ich möchte euch Kraft geben, echte Power, Lebenskraft. Ja, man versucht auch heute, ich weiß nicht, wie ihr es erlebt, auf viele Arten unsere Seele zu stillen. Das kann zum Beispiel ja, im materialistischen Sinn sein. Man gönnt sich ein neues Auto. Ich brauche ein neues Auto, da bin ich glücklich. Oder ich brauche neue Kleider, neue Markenkleider. Es können viele Dinge sein. Es gibt Leute, die füllen ihre Gedanken mit Games, mit Spielen oder mit Serien, mit Filmen. Da wird alles Mögliche der Seele angetan und wir merken, dass diese Dinge unsere Seele nicht wirklich glücklich machen. Es ist nur eine kurze Zeit. Aber es bleibt diese Leere im Herzen. Und das ist das, was David, er ist der Verfasser dieses Psalm 23, auch erkannt hat. Ja, er ist König, er hat viele Frauen gehabt, er hat viel Geld gehabt, viel Reichtum, aber das hat seine Seele nicht wirklich erfüllt. Nichts in dieser Welt kann unsere Seele so erfüllen und stärken, wie es der Herr, der lebendige Gott, tun kann. Und das meint Jesus genau, wenn er auch sagt, dass die Leute versuchen, ihren Durst mit löchrigen Brunnen zu stillen. Und David erkannte diese Tatsache. Und deswegen konnte er sagen, er, der Herr, erquickt meine Seele. Und ich bin in meinem Leben auch an einen Punkt gekommen, wo ich sagen muss, ja, es stimmt, der Herr stärkt und erfrischt meine Seele. Das machen wir ja alle irgendwie mit. Zuerst denken wir, wir müssen reich werden, dann sind wir reich. Und dann sind wir irgendwie auch nicht zufrieden. Und dann denken wir, wir brauchen ein neues Auto, haben wir es? Dann sind wir auch nicht zufrieden. Oder mit dem Handy ist genau das Gleiche, dann haben wir das neue Handy. Und sobald ein neues kommt, bin ich wieder nicht zufrieden, brauche ich wieder das Neueste. Und das ist ein Teufelskreis. Der wiederholt sich immer wieder, weil wir uns immer einer Täuschung hingeben. Aber der Herr, der möchte unsere Seele stärken. Er möchte, dass wir erkennen, dass der Durst, den wir haben, dass nur er, der wirklich stillen kann. Und ich wünsche mir, dass wir das erleben und verstehen dürfen. In dieser Abhängigkeit von Gott zu leben, das ist eben genau das, was uns wirklich glücklich macht, wo wir erkennen, ja, und der Herr stillt unsere Bedürfnisse. Die tiefsten Bedürfnisse, die können wir nicht mit etwas auf dieser Welt stillen. Ist unmöglich. Was für eine Zusage, die der Herr uns hier gibt, unsere Seele auch wieder neu zu beleben, neu aufzufrischen. Eine solche Möglichkeit, ja, Gott hat viele Möglichkeiten, wie er unsere Seele auffrischen kann. Ich denke zum Beispiel an einen Gebetsabend, letzten Mittwoch. Ich sage euch, ich habe mich so gefreut, 15 Leute waren hier. Wir haben uns gemeinsam gestärkt. Ja, und ich bin davon überzeugt, der Herr will nicht nur uns persönlich stillen und erfrischen, sondern auch uns als Gemeinde. Und das geht nur, wenn die Gemeinde auch zusammenkommt. Sonst wird das schwierig. Und ich möchte euch auch mal herausfordern, überlegt euch doch jetzt gerade im neuen Jahr, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, dass wir als einzelnes Schaf uns der Herde anschließen und uns auch neu von dem Herrn stärken lassen, dass diese Gemeinde hier, diese Ortsgemeinde gestärkt wird und dass wir noch viel mehr Menschen erreichen können. Und das fängt mit Gebet an. Ich komme zum zweiten Punkt. Als Hirte ist Gott auch unser Führer. Der Hirte, der geht immer voran. Gerade wenn es dann auf einem steinigen und rauen Weg zu und her geht. Und ja, und die Bündner unter uns, die wissen das, die kennen die Gefahren der Berge. Wir aus dem Mittelland unterschätzen das manchmal, denken, ja, ja, wir können auch eine kleine Wanderung unternehmen. Wir brauchen keinen Führer. Wir können das alleine. Da gibt es wieder einen Absturz und die Rega muss wieder ausfliegen und die Leute abholen. Und da merken wir, es ist gefährlich, ohne einen Führer unterwegs zu sein. Und jeder Berghirte kennt diese Gefahr. Und Gott ist so ein guter Hirte. Er führt seine Schafe. Er lässt uns nicht allein. Und das sagt uns Jesus auch immer wieder. Wir müssen keine Angst haben. Auch wenn Verfolgung kommt, egal was kommt, er ist da. Und das verspricht er uns, auch in Matthäus 28, Vers 20. Ich bin bei euch bis an der Weltende, sagt er uns. Was für eine Zusage. Ja, der Herr ist unsere Hilfe und unser Beschützer. Er ist der gute Hirt. Ihm können wir vollkommen vertrauen. Und jetzt kommt die herausfordernde Frage. Wollen wir uns von Gott auch leiten und führen lassen? Möchten wir das, auch in unserem Alltag? Ja, wir Schweizer, wir haben da ein bisschen Probleme damit, wenn es darum geht, wenn uns jemand sagt, was durchgeht. Das haben wir nicht so gerne, oder? Das kennt ihr ja. Wir haben es gern diplomatisch. Ja, wir diskutieren das zuerst einmal ein bisschen aus und schauen, ja, vielleicht, vielleicht nicht. Machen wir noch eine Volksabstimmung. Das hat auch mit unserer Geschichte zu tun. Wir Schweizer, wir hatten nie einen richtigen König. Deswegen wird die Schweiz ja auch immer von einem Team, von einer Gruppe geführt. Man nennt diese Gruppe auch Bundesrat. Vertrauen wir dem Führer? Ja, in unserer Geschichte wissen wir ja auch, wir Schweizer, wir schauen auch immer in die Nachbarländer. Da gab es auch Enttäuschungen. Denken wir nur an unsere Nachbarn in Deutschland. Ja, das kann passieren. Aber Gott ist ein zuverlässiger Führer. Und als wiedergeborene Christen haben wir doch das erlebt. Als wir zum Glauben gekommen sind, haben wir erkannt, dass es Gott gut mit uns meint. Wir dürfen ihm blind vertrauen, weil er ein guter Gott ist. Er nutzt seine Autorität nicht aus. Er missbraucht seine Macht nicht. Ja, und die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die glauben noch nicht wirklich, dass Gott wirklich gut ist, dass er es auch gut mit ihnen meint. Und das ist ihr größtes Hindernis. Aber es ist auch bei uns. Es gibt auch Christen, die haben auch Mühe, auf Jesus zu hören. Wenn Jesus sehr klar in seinem Wort zu uns spricht, Jesus hat uns sehr viel in seinem Wort mitgeteilt. Und manchmal bereitet uns das auch Mühe, auf ihn zu hören, das zu tun, was er uns sagt. Und auch wenn wir uns mal verirren, ja, dann dürfen wir trotzdem immer wieder zu ihm zurückkommen. Ich möchte uns heute einfach auch ermutigen. Die Gefahren sind groß, ja, es passiert auch immer wieder. Manchmal lassen wir uns auch verführen. Das kann durch andere Menschen sein, durch unsere Emotionen, aber auch durch die Medien oder sogar vom Teufel selbst. Vertrauen wir dem Herrn. Er kennt unser Leben. Er kennt jede Situation. Er weiß, wo wir drinstecken. Und egal, wie verwirrt du bist und wie weit weg du von Gott bist, Gott hat immer wieder eine Chance, dich zurückzuholen. Und er möchte dich zurückholen. Ja, und jetzt wird es etwas hebräisch. Ich habe es euch ja gesagt, aber wir schaffen das gemeinsam. Ich habe euch hier ein hebräisches Wort mitgebracht. Ich frage euch einfach mal so ganz direkt, wer kann dieses Wort lesen? Vielleicht gibt es sicher jemanden, der das lesen kann. Ja, man muss es jetzt auch nicht unbedingt machen. Wir können das zusammen machen, oder? Okay. Ich habe es extra ein bisschen unterteilt, damit man es besser aussprechen kann. Okay, das ist ein Jeshuwev. Und jetzt noch für euch. Lesen wir es alle bitte mal zusammen. Jeshuwev. Es hat gut getönt, jetzt noch einmal, damit es bleibt. Jeshuwev. Genau. Wir merken, wir müssen auch von der anderen Seite lesen. Das ist für uns auch ein bisschen befremdet. War für mich auch so in meinem Studium. Ich habe es auch nicht so gern gehabt am Anfang. Aber nachher ist mir die Sprache auch ein bisschen ans Herz gewachsen. Ja, man kann es übersetzen mit zurückführen, zurückbringen. Das ist eine Möglichkeit. Und jetzt wird es noch ein bisschen grammatisch. Vielleicht haben, ja, die Latein hatten, vielleicht auch schon mal etwas mit den Ursprachen zu tun hatten, kennen vielleicht diese Form. Es handelt sich hier um eine PL-Form. Das heißt, es ist eine faktative, resultative Bedeutung, die es hier zum Ausdruck bringt. Das heißt eigentlich ganz konkret, wir können es nicht tun, deswegen habe ich auch macht er. Er macht es. In Klammern geschrieben, damit es einfach klar ist. Ja, wir können es selbst nicht tun. Und das Interessante im Hebräischen ist natürlich auch, dass ein Wort schon fast ein Satz ist. Also da kommt das Personalpronomen vor, dann hat man ein Verb und es ist sehr komplex. Es ist ein bisschen schwieriger als bei uns im Deutsch. Martin Luther hat es mit Erquicken übersetzt. Und wenn wir es etwas moderner haben für die Jungen heute, neu beleben, stärken, erfrischen, kann es auch bedeuten. Wichtig ist, wir können es nicht von uns selbst tun. Wir brauchen diese Erfrischung, die von außen kommt. Der Herr möchte, dass wir auf dem rechten Weg wandeln. Und wenn wir uns mal verirren, dann möchte er uns auch zurückführen. Und das verspricht er uns. Und er steht mit seinem Namen dafür ein. Was für eine wunderbare Zusage, auch für uns als Gemeinde. In diesem Jahr, als Jahresvers. Der Herr führt uns wieder zurück, wenn wir uns wieder mal verirren oder stehen bleiben. Er führt uns wieder zurück zu ihm. Jesus Christus ist der Erzhirte. Er ist der oberste Hirte, den es gibt. Ja, und dann gibt es auch noch so die kleinen Hirten. Die Bibel spricht da von Ältesten oder Bischöfen. Doch Jesus möchte uns als Hirte der Gemeinde immer wieder auf diesen richtigen Weg zurückführen. Doch was ist der rechte Weg? Wir leben heute in einer Zeit, da wird gesagt, es gibt viele Wege. Alle sind richtig. Es gibt keinen richtigen Weg, aber es gibt viele. Und es gibt auch das bekannte Sprichwort, viele Wege führen nach Rom. Doch Jesus, er ist ein bisschen eigenwillig. Er sieht das ein bisschen anders. Er ist in dieser Sache sehr, sehr klar. Wenn er uns sagt, in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist also schon eine steile Aussage in unserer Zeit heute. Damit stellt Jesus einen Absolutheitsanspruch. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg. Ja, das schließt alle anderen Wege aus. Der rechte Weg ist der Weg der Gerechtigkeit. Ja, und wir Menschen, wir haben den Weg der Gerechtigkeit verlassen. Und das ist sehr, sehr schade. Die 10 Gebote, die weisen uns auf diesen Weg hin. Aber wir wissen ja auch, wir Menschen, wir können diese 10 Gebote nicht halten. Ist unmöglich. Und ich bringe das immer so mit diesem Beispiel zum Ausdruck. Ja, manchmal, auch das passiert auch mir, da bin ich zu schnell unterwegs im Straßenverkehr. Und dann blitzt es, so ein rotes Licht, bang. Und das ist nicht, weil es ein Foto, ja, es hat schon ein Foto gegeben, aber es ist ein sehr teures Foto. Dann kommt eine Buße nach Hause. Und obwohl ich die 100.000 Gesetze in der Schweiz gehalten habe, bekomme ich eine Buße nach Hause. Nur weil ich einmal zu schnell unterwegs war. Na gut, vielleicht auch ein paar Mal mehr, aber es hat mich nur einmal erwischt. Aber ich habe das Gesetz gebrochen. Und das ist das Problem. Und bei Jesus, ja, da gibt es keine Bußen nach Hause. Die Konsequenzen sind da viel tragischer, viel weitreichender. Und Jesus tut es weh, wenn wir die Gebote brechen. Und es tut ihm noch viel mehr weh, wenn wir uns von ihm distanzieren. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr etwas Schlechtes tut, auch im Zwischenmenschlichen, dann distanziert man sich voneinander. Ein böses Wort ist so eine schlechte Stimmung im Raum. Das ist nicht gut. Doch der gute Hirte, der lässt sein Leben für die Schafe. Wenn so eine schwierige Situation kommt, dann beschützt er die Herde. Und so ist auch Gott ein guter Hirte, der sein Leben für uns gegeben hat, für uns Menschen. Und das Kreuz weist uns immer wieder darauf hin. Jesus hat sein Kleid der Herrlichkeit, wunderschönes Kleid, abgezogen und hat das Hirtenkleid angezogen, als er als Mensch in diese Welt gekommen ist. Und er hat für unsere Schuld bezahlt, am Kreuz von Golgatha. Die Strafe, die lag auf ihm. Er bekam diesen Schein und hat ihn für uns bezahlt. Weil wir konnten diesen Preis nicht bezahlen. Denn der Preis für diese Schuld, das ist der ewige Tod. Die ewige Trennung von Gott. Doch Jesus Christus, er hat ihn für uns bezahlt, damit wir wieder auf diesen Weg der Gerechtigkeit zurückkommen können. Er hat kein einziges Gebot gebrochen. Und deswegen konnte ihn der Teufel auch nicht im Totenreich halten. Jesus ruft auch uns heute auf, umzukehren, uns von ihm zurückführen zu lassen. Ja, manchmal gibt es auch ein bisschen bockige Schafe. Denen fällt es ein bisschen schwierig. Und wenn du vielleicht merkst, du bist auch so ein bisschen bockig, dann lass dich doch heute auch wieder ermutigen, ein bisschen anstupsen, wieder umzukehren, zum Herrn zurückzukommen. Denn er liebt dich. Das hat er aus Liebe getan. Unglaublich. Und durch diese Möglichkeit, dass Jesus Christus die Gerechtigkeit für uns erwirkt hat, haben wir eine Möglichkeit, auch diesem Ruf wieder zu antworten, zu ihm zurückzukommen. Und es ist nicht unsere Gerechtigkeit. Nicht, weil wir so toll sind und am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommen. Nein, sondern es ist durch sein Wirken, das er für uns getan hat. Ja, und Gott fragt auch jeden von uns, Mensch, wo bist du? Was sagen wir ihm? Verstecken wir uns? Wir müssen uns vor Gott nicht verstecken, weil er es gut mit uns meint. Und ganz besonders, wenn wir merken, dass wir schuldig geworden sind, wenn wir etwas Falsches gemacht haben, also, dann dürfen wir zu ihm kommen und er empfängt uns mit offenen Armen und sagt, ja, komm wieder zu mir. Seien wir mutig, umzukehren, wenn er uns ruft. Ja, es gibt übrigens auch gar keinen Ort, an dem man sich verstecken könnte vor Gott. Das wissen wir ja auch. Jona hat es auch versucht, aber die Welt war zu klein für ihn. Der Herr stärkt und belebt unsere Seele. Immer wieder. Was für eine Chance, die Jesus uns hier gibt. Ich erlebe das ja auch immer wieder und auch als Christen, dass wir auf Abwege kommen. Das passiert sehr schnell. Auf der Arbeit, wenn wir unterwegs sind, ein schlechter Gedanke. Es kann im Verkehr sein, wenn jemand nicht so schnell fährt, wie er sollte. Ja, ihr kennt ja diese Beispiele im Alltag. Wir denken, ja, wir sind geduldige Menschen. Und dann kommt die Situation und merken, wie ungeduldig wir sind. Oder das Kind, das mal ein bisschen rumschreit. Ja, wie lange hält unser Geduldsfaden? Es ist sehr ruhig, es ist auch schön. Manchmal ist es auch ein bisschen lebendiger. Aber es ist so schön zu wissen und auch uns immer wieder zusprechen zu lassen, auch wenn wir mal gefehlt haben, wenn wir ja, uns mal wieder auf Abwegen begeben haben. Gott ruft uns wieder zurück. Und er kennt auch unsere Verletzungen, er weiß, wo wir stehen. Und da ist dieses Wort aus 1. Johannes 1, Vers 9 so tröstend. Wo es heißt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns alle unsere Schuld. Und das freut mich immer wieder, dass der Herr diese Geduld hat und uns immer wieder auch zurück zu ihm ruft. Und das wünsche ich mir auch von uns, für uns heute, dass wir das ja, mitnehmen, dass der Herr uns immer wieder zurückführen möchte, auch uns als Gemeinde. Und ich habe euch noch ein paar Fragen mitgebracht zur Vertiefung, die wir jetzt noch ein bisschen bewegen, die nächsten paar Minuten. Wie erlebe ich Erfrischung und Stärkung für meine Seele? Möchten wir uns von Gott leiten lassen? Darf er mich im Alltag leiten? Wo ruft der Herr uns zurück? Auf den rechten Weg? Bin ich bereit, mich von ihm zurückführen zu lassen? Die Band wird dann im Anschluss an die Zeit, in der wir uns Gedanken darüber gemacht haben, uns noch ein Lied spielen.